zwischen Kohle und Currywurst liegt mehr, als du denkst. Echte Fälle, echte Menschen, dunkle Trips, Abgründe direkt vor deiner Tür.
Hallo ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Und herzlich willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Ja, schön, dass du hier bist, Betty. Ich habe dir etwas sehr Spannendes mitgebracht. Heute tauchen wir in die schillernde, aber düstere Welt eines Edelgastronoms.
Edelgastronom? Das sind immer sehr heikle Sachen, wie du weißt. War Hans-Herbert ja Koch.
Ja.
Und ich bin also mit der Gastronomie, in der ich auch lange als Studentin früher im Service war, eigentlich ganz gut vertraut. Ist also für mich sozusagen heimisches Terrain.
Okay, ja, vielleicht kennst du den Herrn ja sogar. Und zwar geht es um einen Mann, der von Reichtum beherrscht ist, recht prominente Freunde hat. Doch im Juli 2017 verliert sich seine Spur komplett. Wir sprechen heute über Santo Sabatino, einen bekannten Großgastronom, der, wie gesagt, im Juli, im Sommer 2017 verschwunden ist, im Alter von 54 Jahren, spurlos aus seinem Haus in Mülheim übrigens verschwand. Und dann tauchen wir mal in die dramatischen Ereignisse und in die Nacht des, den Tag des Verschwindens. Santo Sabatino war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, 54 Jahre alt, ungefähr 1,75 groß, 85 Kilo schwer. Also eigentlich nicht so groß für einen Mann, aber durch sein, ich sag mal, durch sein Charisma, durch seinen Charakter hat er das ein bisschen wieder wettgemacht. Also der war schon irgendwie doch eine Erscheinung, sehr, sehr markant. Er hatte so ein paar blonde Strähnen im Haar, sehr gepflegt, immer ein sehr selbstbewusstes Auftreten. Und er kam ursprünglich aus Italien. In den 1970er Jahren kam er dann nach Deutschland, sprichwörtlich von ganz unten nach oben gearbeitet. Er war bekannt für seinen luxuriösen Lebensstil und er leistete sich vor allem teure Autos. Außerdem hatte er einen Chauffeur und er trug am Arm immer eine exklusive Uhr von Lange und Söhne im Wert von 60.000 Euro.
Okay.
Also so ein
Ja, das ist richtig. Ich wollte nur sagen, der Name klingt mir eigentlich sehr bekannt. Hat er ja auch in Düsseldorf Lokale.
Ja.
Weil ich ziemlich sicher bin, was hier, dass der hier in Düsseldorf auch vertreten ist und dass ich da auch schon gegessen habe.
Dazu komme ich jetzt gleich.
Ah.
Also er war so ein richtiger Macher. Und zwar hat er, oder beziehungsweise sind unsere Schauplätze heute so ein bisschen unterschiedlich. Wir müssen einmal so ein bisschen schwanken und dann kommt nämlich direkt auch Düsseldorf ins Spiel. Und zwar die Luxusmeile Düsseldorf-Königsallee.
Ja.
Ja, und da sind nämlich, oder ist nämlich der Geschäftsmittelpunkt von Santo. Sein Nobellokal oder beziehungsweise Nobellokale wie das Rosettis hat ihm gehört.
Rosati? Nein, nein, das ist nicht dein Ernst.
Ja, doch.
Nein, das Rosati?
Ja.
Oh, da war ich aber oft.
Ja, aber das geht noch weiter. Das Bocchini oder Bocchini oder Bocchino heißt das. Also B-O-C-C-I-N-O, Bocchino.
Bocchino,
ja, das gehörte ihm. Und die Tinus Bar.
Die kenne ich jetzt nicht, aber nicht das Rosati, das kann nicht sein.
Doch.
Grundgütiger. Da war ich so oft. Natürlich kenne ich dann.
Vielleicht auch vom Sehen.
Ja, natürlich.
Okay. Hier ging
das ist hier um die Ecke.
Ja, hier gingen Promis, Politiker und auch unsere Betty also ein und aus.
Ja. Ich wusste nicht, dass der tot ist.
Ja, er ist verschwunden, Betty.
Verschwunden.
Wir wissen
nicht. Verschwunden, ja, 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 ja. Ich bin jetzt ein bisschen verstört. Entschuldigung. Ich bin jetzt ein bisschen verstört, weil das, ich wusste das nicht. Ich habe mich nur gewundert.
Dass der Mann nicht mehr aufgetaucht ist?
Dass das Lokal zu ist.
Ja, jetzt weißt du wieso.
Das ist seit einigen Jahren zu und ich habe mich gefragt, warum. Das lief super und ich habe nicht verstanden, warum. Es gab keine Erklärung, keine Beschreibung, kein Wort, warum.
Und jetzt weißt du es. Leute, ich habe Betty traurig gemacht.
Das muss, da muss ich jetzt erstmal schlucken. Also da muss ich jetzt erstmal tief durchatmen.
Also tatsächlich ist es so, wir haben kurz über den Fall zu zweit gesprochen und Betty wusste aber jetzt nicht genau, wem ich
konnte nicht
berichte,
zuordnen.
Genau, oder beziehungsweise über welche Lokale wir sprechen. Das trifft sie jetzt gerade richtig hart. Ja.
Okay, alles klar, gut. Also ich fasse mich wieder, muss aber sagen, ich bin jetzt echt, echt geschockt.
Ja, aber
okay,
jetzt hast du eine Antwort, warum eins deiner Lieblingslokale zu ist.
Ja, ich habe nicht gewusst, warum. Warum da jetzt ein anderer Inhaber und ein anderer Betrieb drin ist.
Ja.
Ich habe das nicht verstanden.
Ja, also hier sind halt viele Leute, wie auch Betty, ein- und ausgegangen. Dann gibt es wiederum aber auch den Familienhintergrund, und zwar auch das Liebesnest. Und zwar hat er ein Haus gehabt in Mülheim an der Ruhr im Stadtteil Sahn. Und er wohnte, ja, im eher idyllischen und ländlichen Stadtteil in Sahn, genauer gesagt in einem exklusiven Wohnviertel bei Bülsbach und Nachbarsweg. Da sind so sehr riesige Villen und eine davon hat er besessen. Da ging es ungewöhnlich harmonisch zu. Und obwohl er da in einem, ja, ungewöhnlichen Konstrukt wohnte. Nämlich, seine Ex-Frau wohnte noch mit im Haus, aber die haben sich sehr gut verstanden. Da lebte dann auch noch seine Mutter und natürlich seine Kinder. Ja, vielleicht haben auch die beiden deswegen noch so viel miteinander zu tun gehabt, aber es war wohl ganz friedlich da mit der Ex-Frau.
Ja.
Angeblich sind sie gut miteinander zurechtgekommen. Ja, die Fassade des erfolgreichen Gastronoms fing dann kurzzeitig an, so ein bisschen zu bröckeln, als er auf einmal kurzzeitig verschwand. Fing dann so die Gerüchteküche an, leise zu brodeln. Es gab einmal so eine sehr obsessive Stalking-Geschichte und mysteriöse Geschäfte im Ausland. Und einmal, ja, war auch die Sprache davon, dass er eine ehemalige Geliebte hatte, die nicht akzeptiert hat, dass das vorbei ist. Aber fangen wir mit dem Ärger vor Ort mal an. Sabatino wurde wochenlang von einer rumänischen Prostituierten terrorisiert. Er hatte ihr wohl versprochen, ihr finanziell, oder hatte ihr finanzielle Unterstützung zugesichert und wollte sie aus dem Milieu quasi rauskaufen. Und dann hat er tatsächlich das Angebot nicht eingehalten. Das Geld ist nicht geflossen. Und dann drehte die Dame durch. Hunderte Anrufe am Tag, Terror-SMS und laute Szenen vor seinen Lokalen. Dann hat er ihr Hausverbot erteilt. Und im Juni 2017 verschwand Sabatino dann plötzlich für ein paar Tage und kam auf einmal mit schweren blauen Flecken wieder. Striemen hatte er überall und er erzählte seiner neuen Freundin, er hatte dann so eine neue Freundin, wo man nicht weiß, ist es jetzt nur eine Bekannte oder ist da auch was gelaufen? Also diese Frauengeschichten in seinem Leben sind schon ein bisschen abenteuerlich. Er wäre festgehalten worden und er vermutete, dass jetzt diese rumänische Prostituierte dahinter stecken würde und dass sie zwei Männer dafür bezahlt hätte, ihn jetzt zu verprügeln und festzuhalten als Rache, dass er jetzt ihr nicht den finanziellen Ausstieg aus dem Rotlichtmilieu zahlt.
Okay.
Ja. Er wollte das Ganze dann zur Anzeige bringen, hat das dann aber letztendlich nur gesagt und nie getan. Ja, und auf der anderen Seite, was jetzt so ein bisschen merkwürdig wird, sind da extrem merkwürdige Auslandsreisen. Er ist dann auf einmal kurzfristig nach Schweden, nach Belgien geflogen und vor allem ist er dann auch oft nach Afrika gereist.
Ja.
Und dann nach Benin und Sierra und Leone und ja, noch tiefer nach Südafrika. In Benin traf er sich sogar mit einigen Spitzenpolitikern. Man weiß aber tatsächlich gar nicht, was er da so gemacht hat. Es ging jetzt angeblich um den Kauf einer Diamantenmine, tatsächlich um eine Verhandlung mit einer Schweizer Bank und mit der Beantragung eines Diplomatenpasses, den er ergattern wollte.
Was hat er denn damit vor?
Ja, das konnte man jetzt nicht genau rausfinden. Die Bank, bei der er diese Anfrage gestellt hat, die hat ja von oder von diesem Antrag, die hat nicht darauf eingelassen. Und wer jetzt dieser Spitzenpolitiker war, das konnte man jetzt im Nachhinein auch nicht wirklich namentlich rausfinden. In der Nacht des 20. Juli, also dem Verschwinden von dem Sabatino, am 18. Juli fliegt er mit einem Geschäftspartner nach Wien und kehrt am 19. Juli zurück, lässt sich über Umwege nach Hause bringen. In der Nacht vom 20. Juli passiert es dann. Gegen 4 Uhr nachts hört seine im Haus lebende Mutter noch Schritte. Und es ist die Zeit, in der Santo Sabatino die Villa im Nachbarsweg für immer verlässt. Das Kuriose: er ging offenbar freiwillig. Also er ist dann aus dem Haus mit der Tasche. Und nichts deutet jetzt darauf hin, dass er irgendwie, dass jemand geklingelt hat, ihn rausgezerrt hat. Es gibt weder Einbruchsspuren noch Kampfspuren. Wie gesagt, er nahm sogar eine Kulturtasche mit. Das konnte man hinterher konstruieren. Da sind einige Pflegeartikel drin gewesen. Aber er ließ seine Kinder, seine Familie und sein gesamtes Lebenswerk zurück. Seine Handys sind seit exakt diesem Morgen um 4 Uhr ausgeschaltet. Es gibt keine Kontobewegung mehr, kein einziges Lebenszeichen.
Mhm.
Weil er jetzt mal öfter für ein paar Tage weg war, meldet die Familie ihn auch erst nach 9 Tagen als vermisst. Das ist natürlich wertvolle Zeit bei der Polizei für die Spurensuche.
Ja.
Und das macht es natürlich schwieriger. Aber wenn er halt öfter verschwunden ist, was soll man dann machen? Ja, und das sind tatsächlich die einzigen Fakten, die ich dir zu dem Fall präsentieren kann. Und jetzt kommen wir mal zu den Theorien, die jetzt auch so die Polizei aufgestellt hat. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel und es gibt im Wesentlichen nur 3 große Theorien. Theorie 1 wäre das freiwillige Verschwinden bzw. Untertauchen. Vor seinem Verschwinden verkaufte Sabatino nämlich eine Immobilie von 1,8 Millionen Euro. Und vielleicht ist es das Restaurant, was du meinst?
Ja, das Restaurant, das ich meine, das hat er selber 2014, 2015 gekauft.
Okay.
Und zwar hat er das von der Familie Rossati verkauft, die ich halt auch persönlich kannte und war jetzt erst erschrocken, aber er ist der Nachfahre. Er hat das Restaurant gekauft 2015 und danach, ganz ehrlich, lief es nicht mehr.
Ach so, okay. Ja.
Gar nicht mehr. Es war immer leer.
Ja, und jetzt hat er das ja dann 2017 oder beziehungsweise vielleicht hat er ja einen Teil 2017 verkauft. Ja, auf jeden Fall hat er dafür 1,8 Millionen Euro kassiert und verschenkte das innerhalb seiner Familie und nannte es eure finanzielle Absicherung.
Mhm.
Zudem verschwanden hohe Geldbeträge aus der Restaurantkasse. Oh, also dann hast du auch deine Erklärung, warum es vielleicht nicht so gut lief.
Also das Restaurant lief nicht mehr. Nachdem die Originalinhaber Rossati da waren, war das nicht mehr dasselbe. Ich weiß nur, dass das spektakulär renoviert worden ist.
Ja.
Die Preise auch dementsprechend spektakulär nach oben gingen und dass dann da plötzlich kein Mensch mehr war.
Ja,
es war immer leer. Und da hat man sich dann gewundert, wie kann das Restaurant weiter bestehen? Also da hat schon was nicht gestimmt.
Ja. Ja, es ist die Frage natürlich, wollte er sich ein neues Leben aufbauen, aber die Familie glaubt das nicht, da er seine Kinder niemals im Stich gelassen hätte. Aber wer weiß, in was er verwickelt war, vielleicht hat er gesagt, ihr seid alle besser ohne mich dran. Also das ist jetzt so meine Idee. Die zweite Theorie ist ein Verbrechen, Mafia-Milieu.
Gut möglich.
Ja.
Sehr gut möglich.
In den Tagen vor seinem Verschwinden wurde er 18 Mal von einem Mann namens Gianni San Filippo, ich hoffe, ich habe es jetzt hier richtig ausgesprochen, wenn nicht.
San Filippo.
Ja, sagt es mir nach. Angerufen und der in den Medien bekannt ist, weil er bestimmten Mafia-Strukturen zugeordnet werden kann. Ja, auch der ist bis heute unauffindbar.
Mhm.
Und vielleicht spielten ja die Striemen und Verletzungen aus den Vormonaten dann da auch eine Rolle von wegen dem mysteriösen Diamantengeschäft, was er sich da aufbauen wollte. Dritte Theorie ist die Afrikaspur. Zeugen wollen ihn nach seinem Verschwinden in verschiedenen afrikanischen Ländern gesehen haben. Die Polizei ermittelt weltweit, doch ob diese Sichtungen wirklich real sind oder nur Trugbilder waren, bleiben bis heute unklar. Ja, also was glaubst du, was glaubt ihr, was ist mit Santo Sabatino passiert? Ist er untergetaucht? Ist er einfach nach Afrika gegangen? Oder hat er sich wegen der rumänischen Prostituierten einfach aus dem Staub gemacht, dass sie dann doch vielleicht zu gute Kontakte hatte?
Also an die rumänische Frau glaube ich weniger, es sei denn, sie gehörte zur rumänischen Mafia. Grundsätzlich ist in Düsseldorf, hat Düsseldorf ein Mafia-Problem. Ja,
Ja.
das lässt sich nicht leugnen. Düsseldorf hat ein Mafia-Problem. Es hat da vor einigen Jahren ganz, ganz große Razzien gegeben. Da wurden ganze Lokale geschlossen für, vor allem in Gerresheim. Damit wird man aber sicherlich nicht alle erwischt haben. Also Düsseldorf hat definitiv bei den italienischen Lokalen ein Problem. Vor allem, wenn das die größeren sind. Also die Kleinen sicher nicht, also die Pizzeria um die Ecke sicher nicht, aber die ganz Großen, ja, also ein Problem. Das könnte ein Grund sein. Das Grund könnte natürlich auch sein, dass er für den Umbau des Rosati einen Riesenkredit aufgenommen hat, aber ich meine, er hatte ein Haus, er war solvent, also, und dass das Ding hinterher nicht mehr lief, dass er sich da verschuldet hat und eine Immobilie für 1,8 Millionen verkauft, das heißt, es ist in Düsseldorf ein Einfamilienhaus, mehr ist das nicht. Das ist irgendwie ein Einfamilienhäuschen. Dann hat er das verteilt, wahrscheinlich bevor der Gerichtsvollzieher kam, vermutlich.
Ja.
Oder er ist untergetaucht. Ja, kann auch sein. Also Mafia ist möglich, untergetaucht ist möglich. Es gab aber auch tatsächlich mal vor einigen Jahren hier in Düsseldorf so eine Reihe, wo Betrüger dabei waren, Diamantminen in Südafrika zu verkaufen. Das war auch mal in der Presse, meine ich. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass das mal diskutiert wurde und dass hinterher rauskam, dass ganz viele Promis da irgendwie drauf angesprungen sind. Also diese drei Thesen, die du da aufgestellt hast, die sind eigentlich alle drei gut möglich.
Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, wenn er auch immer so ein bisschen mit einer Politikern und einer Schweizer Bank und dann diplomatische Immunität da verlangt hat, dass er vielleicht auch der Drahtzieher war von diesen Diamantenminenverkäufen, dass er dann gesagt hat, ja, verarschen wir jetzt hier mal ein paar Prominente, und er hat ja dann die Kontakte gehabt, so habe ich ja gerade davon berichtet, dass viele Prominente in Düsseldorf eben bei ihm gegessen haben und er die Kontakte hatte und gesagt hat, ja, wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre, ich biete dir hier den Deal deines Lebens an, kauf dich in die Diamantenmine ein und so weiter und so fort. Deshalb ist er dann vielleicht auch so oft nach Afrika geflogen. Und dann ist er weiter abgetaucht, weil sie haben ihm das Geld gezahlt und er ist weg. Und dass er dann ja in der Nacht vom 20., 19. auf den 20. Juli da noch seine Kulturtasche gepackt hat, plus ein anderes kleines Täschchen, wirkt für mich so, als hätte er die Tage zuvor alles geklärt. Und dann, ich meine, wer hat denn noch Zeit, seine Pflegeserie einzupacken?
Ja, ist richtig. Aber wer soll sich dann um seine Restaurants kümmern? Also 1,8 Millionen, das ist hier ein Häuschen, das er verteilt hat. Das ist nicht viel. Und
Ja, gut.
von seinem Gesamtbesitz ist das jetzt nur ein Bruchteil. Was ist denn mit dem Hauptanwesen? Wie ist das denn ausgegangen?
Das hat er ja anscheinend nicht verkauft. Dazu habe ich jetzt tatsächlich erst nichts.
Das ist eine ganz komische Geschichte. Also, ich kannte die tatsächlich gar nicht.
Ja.
Bin da jetzt wirklich, stolper da jetzt rüber und bin so eine Mischung aus verblüfft und
Mit
fassungslos.
ja.
Also, dass der wegen seiner Freundinnen abhaut, glaube ich nicht. Also, wenn das nur eine rumänische Frau war, dann glaube ich das auch nicht. Wenn die Frau allerdings in der rumänischen Mafia hier drin war, sieht die Sache wieder anders aus. Aber wenn sie in der rumänischen Mafia war, dann braucht sie nicht von ihm Geld zu fordern für. Und dann macht sie persönlichen Terror. Also, das klingt nicht nach Mafia-Methoden. Persönlicher Terror klingt wirklich nach einer Prostituierten, die sich getäuscht sieht. Also, würde ich das eigentlich. Ja, eigentlich auch beiseite schieben. Obwohl man weiß nicht, ob sie noch eine Familie hat. Man weiß es nicht.
Dann hätte die Familie sie doch aus aufkaufen können, rauskaufen können.
Eben, ne? Eben, also das würde ich vielleicht noch am unwahrscheinlichsten halten. Also das mit dem Südafrika, das war hier mal, das ging hier mal um, das weiß ich. Das ist auch schon Jahre her, aber ich weiß auch nicht mehr wann. Das war auch mal in den Medien. Aber dass der da drin steckt, warum soll ein vernünftiger Gastronom in so einen Mist einsteigen? Der hatte Lokale, der hatte Erfahrung. Und nur weil ein Lokal jetzt nicht läuft, naja, der hatte dafür sehr viel Geld aufgenommen.
Ja.
Aber andererseits war er auch reich genug, um das bezahlen zu können. Puh, und er kam aus Sizilien.
Italien, ja.
Ja, Sizilien. Sizilien ist noch mal was anderes. Sizilien ist noch mal eine andere Nummer.
Ja.
Und hier sind sehr viele große Gastronomen in Düsseldorf, die aus Sizilien kommen. Also Sizilien ist noch mal eine spezielle Nummer. Also ich würde die Mafia für am wahrscheinlichsten halten, aber natürlich ist auch denkbar, dass er einfach untertauchen wollte. Aber ich glaube, er ist nicht freiwillig untergetaucht. Ich glaube, der war unter Zugzwang, der musste weg. Die Frage war, wohin? Und entweder waren das die Sachen mit der Mine oder
Ja.
es war die Mafia, aber so oder so, er musste weg. Also wird er noch irgendwo leben, denke ich.
Ich denke
Oder
auch.
er ist natürlich schon längst von der Mafia getötet. Weil sie kein Geld mehr aus seinen Lokalen herauskriegen. Dann ist er mit Sicherheit schon tot. Oder aber er ist untergetaucht und lebt noch, ja. Ja, also ich weiß nicht. Ich fürchte, ich kann den Fall nicht erhellen. Ich kann nur sagen, Mafia oder untergetaucht wegen Goldminengeschichte.
Ja, ich habe dich noch nie so mitgenommen gesehen.
Ja, ich bin geschockt, auch wenn das nicht der Rosati ist, zum Glück. Also der frühere Gründer des Rosatis, die Familie, die das gegründet hat, sondern eben der Nachfolger, der das Lokal übernommen hat, das schockt mich jetzt weitaus weniger, weil es eben da nicht mehr lief. Trotzdem, ja, ist das ein bisschen erschreckend. In gepflegter und gediegener Wohnlage.
Das stimmt.
George Clooney war in dem Lokal. Bevor er das übernommen hatte.
Ja, okay. Ja, vielleicht hat er sich dann jetzt auch ein bisschen mit fremden Federn geschmückt, ne?
Ja, natürlich. Natürlich.
Ja, gut, ihr Lieben, Betty ist völlig fertig.
Vielleicht hat noch irgendwer eine Idee, irgendwer, der die Düsseldorfer Gastroszene gut kennt, aber oder vielleicht jemand, der die sizilianische Mafia gut kennt. Na, ich bin auch darüber schockiert, weil ich immer noch daran denke, dass in Homberg-Hochheide seinerzeit ein Lokal von der Mafia erpresst worden ist und die sind nicht drauf eingegangen. Und dann haben die das Lokal, in dem wir regelmäßig speisten, abgefackelt.
Ja, darüber könntest du doch im nächsten Fall mal berichten.
Nee, über die Mafia möchte ich nicht berichten. Ich persönlich lege mich mit Mafia nicht an, nicht einmal mit einem kritischen Bericht, weil lieber nicht.
Okay.
Da bin ich ehrlich gesagt ganz still. Ja gut, ja dann, tja, also vielleicht gibt es ja doch noch irgendwem, dem irgendwas dazu einfällt, vor allem mit dem Diamantenhandel. Könnte ja sein, dass irgendjemandem sowas angeboten worden ist, so ein Geschäft.
Ja.
Komm mal rüber, ich habe ein schönes Geschäft für dich.
Ja, wer weiß. Gut, ihr Lieben, dann habt noch eine schöne Woche, einen schönen Sonntag.
Jawohl.
Und dann hören
Wir haben
wir
euch
uns.
lieb und passt auf euch auf.
Ja, wir haben euch lieb und passt auf euch auf. Genau, ihr Lieben. Bis dann.
Ciao.
Danke, dass du zugehört hast. Das war zwischen Kohle, Currywurst und Mord. Der nächste Fall wartet bereits. Skript: Betty und Charlie. Musik und Sounddesign: Chris Noctis.